ich war noch nicht Schatzmeister, ging in die damalige Zentrale, Karl Liebknecht Haus wurde gerade aus dem großen Haus des ZK ausgezogen, kam da rein. Der Vorgänger hatte noch zwei Sekretärinnen und die Chefin sagte zu mir, sie wollte mir nur sagen, dass sie auf jeden Fall aufhören will, weil sie will nicht erleben, dass der dritte Chef verhaftet wird. Das ist natürlich eine Ansage, wo man dann doch etwas als junger Mensch schwankend wird. Ne? Und das war eines meiner ersten Erlebnisse damals. Also es war
Verhaftungen waren ja nicht das Einzige. Der Finanzchef der PDS, Wolfgang Langnitschke, den Sie gerade erwähnt hatten, der kam dann einige Jahre später, 98, in Lugano unter mysteriösen Umständen ums Leben.
Ich habe das auch gelesen und mehr kann ich dazu auch wirklich nicht sagen. Also der ist in der Schweiz und dann wurde mir irgendwann, habe ich auch nur gelesen, gesagt, dass derjenige, der ihn da überfahren hat, den hat die Sonne geblendet und der ist freigesprochen worden. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde das, wie Sie richtig sagen, etwas mysteriös. Ich habe den Wolfgang Langnitschke kennengelernt, zweimal gesehen. Einmal, als er aus dem Knast wieder rauskam und dann später noch einmal. Aber es war jetzt wirklich nicht so, dass uns irgendetwas verbunden hat, weil der fand dann schon, dass die Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin, nicht seiner entsprach.
Es gibt bis heute viele Spekulationen, wie groß das SED-Vermögen tatsächlich war. Mhm. Sie sind der Mann, der es wissen muss. Wie groß war es?
Naja, das kommt ja jetzt wirklich ein bisschen drauf an, welche Maßstäbe, ob man die Mark der DDR oder die Mark der Bundesrepublik nimmt. Und da wird dann auch viel reininterpretiert, was da verschwunden ist. Da wird auch nicht unterschieden zwischen dem, was wirklich Parteivermögen war und was es ansonsten so in den Außenhandelsbetrieben vielleicht gab. Ich glaube, eine relativ gute Übersicht über das Parteivermögen zu haben, weil wir das ja auch als Rechenschaftsbericht einreichen mussten, einschließlich auch des Auslandsvermögens. Und da wird dann manchmal gesagt, ja, da sind plötzlich Milliarden verschwunden. Ich will nur mal ein Beispiel sagen. Also der SED gehörten alle Verlage, die heute ja im Eigentum großer anderer westdeutscher Verlage sind. Die wurden damals im Übrigen sehr, sehr besonders verteilt. Aber das wollen wir jetzt mal weglassen. Die waren alle im Eigentum der Partei. Und die wurden auch dort bilanziert. Und das wurde verändert. Das war dann nur, in Anführungsstrichen, bei der damaligen Zentrak, waren das Beteiligungen. Mhm. Und das Vermögen der Zentrak wurde zwar in die Bilanz eingestellt, aber das waren dann eben nur noch 2 Millionen. Vorher waren es Milliarden. Und da wurde von anderen gesagt, ja, da ist Vermögen verschwunden, da ist gar nichts verschwunden.
Ist kein Vermögen verschwunden, DDR.
Also, wissen Sie, ich habe gemeinsam mit dem damaligen Vorsitzenden Gregor Gysi einen Vertrag unterschrieben mit der Treuhandanstalt und der Unabhängigen Kommission, wo wir uns dazu bekannt haben, wenn welches Vermögen auch immer bekannt wird, dann zahlen wir das Dreifache zurück. Sofort und umgehen, aber es muss uns bekannt sein, weil es war, und das, ich habe das ja erklärt, auch an Eidesstatt, und es hat ein Wirtschaftsprüfer testiert, das Vermögen ist offengelegt worden. Mhm. Und wenn etwas, ist im Vertrag nachzulesen, wenn etwas bekannt wird, das gilt bis heute im Übrigen, dann muss mindestens das Vermögen sowieso, aber und das Dreifache wird zurückgezahlt. Und ich kann nur sagen, von dem, was die Partei betrifft, da hat es nie irgendwo eine Forderung gegeben.
Wie groß war es denn nun, das Vermögen der SED?
Na, also ich glaube, wenn man 89 nimmt und das in Mark der DDR, dann war es mindestens ein zweistelliger Milliardenbetrag. Mhm.
Und wo ist es hin dann?
Im Wesentlichen 99% sind in treuhänderische Verwaltung, wie das Gesetz gesagt hat.
Sie hatten diesen Putnik-Skandal erwähnt und im Zuge dieses Putnik-Skandals rückte die Staatsmacht ins Karl-Liebknecht-Haus ein und machte einen Fund, der erklärungsbedürftig ist. Und zwar einen Brief, den Gregor Gysi an Sie geschrieben hat, 5. August 91. Und eine Pointe ist, dass Gysi darum bat, das Schreiben gleich nach dem Lesen wieder zu vernichten. Und inhaltlich ging es darum, Parteispenden, Zitat, wie bisher nur bar zu verwenden und nicht über Konten laufen zu lassen. Mhm. Wie ordnen wir das denn ein?
Also ich muss mehreres einordnen. Erstens haben Sie gesagt, es gab einmal eine Durchsuchung. Das ist erstmal nicht korrekt. Es gab insgesamt 11. Okay. 11 Durchsuchungen im Karl-Liebknecht-Haus, wo ich sage, naja. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber ich hatte auch unter anderem 2 Durchsuchungen in meinen Privaträumen. Ne? Das kommt auch dazu. Ne? Also wurde meine Wohnung, das ist alles schon sehr unangenehm. Aber das will ich erstmal nur festhalten. Und da ist natürlich mit allen Mitteln auch versucht worden, einen unliebsamen Konkurrenten zu erledigen über die Vermögensfrage. Das stimmt auch.
Durch die Regierungsparteien damals?
Ja, die damaligen Regierungsparteien. Wir haben ja dann, wie Sie wissen, nur ein sogenannter Hungerstreik hat das ja. Also es war ja so, also ich kann das ja nochmal sagen, sowohl Helmut Kohl als auch Theo Weigel waren der Auffassung, 94 hat sich das erledigt. Mhm. Die sind 90 durch die getrennten Wahlgebiete nochmal reingekommen, weil dann hat sich das erledigt. Mhm. Und dann werden die abschließend platt gemacht. Und das hat dann wieder erwarten nicht geklappt. Wir haben vier Direktmandate, damals 94, den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft. Und dann gab's diesen berühmten Steuerbescheid und so weiter. Aber ich komme auf das andere zurück.
Den Brief.
Auf den besagten Brief. Ja, ja, man muss sich, also ich stelle mich auch jedem Brief. Also erstens hat Gregor Gysi den Brief geschrieben, weil ich bei mir zu Hause im Norden war. Und es ging damals darum, die Treuhandanstalt hatte alle Konten, alle, beschlagnahmt. Und hat gesagt, alles, was da jetzt eingeht, das ist erstmal unsers. Und da finde ich das nicht so abwegig zu sagen, wenn jetzt jemand spendet, dann muss man das nicht der Treuhand spenden, sondern dann vereinnahmt man das Bar. Das war, fand ich, sehr vernünftig.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation Julia Emrich und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.